SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Sie haben 8 alte Nachrichten. Nachricht 1.
Um Nachrichten geht es heute. Ihren Wahrheitsgehalt und ihren wahren Charakter.
Nachricht, Catch Hirn.
Wahre Nachricht war das Thema auf dokublog.de und Sie haben mal wieder wunderbare Beiträge hochgeladen.
Und dann wollte ich mal sagen, dass ich jetzt immer den Sender höre. Ja, ich wollte noch ein bisschen was sagen. Nachricht 2.
Sie wissen ja, Sie dürfen alle Töne, die auf dem Doku-Blog stehen, für eigene Feature verwenden.
Und Wolfram Wessels bringt Sie dann in diese Mehrspursendung.
Spur 1.
Auf der nächsten Spur,
Spur 2,
gibt es heute Nachrichten vom Prix Europa, dem wichtigsten europäischen Radio- und Fernsehwettbewerb. Außerdem,
Spur 3,
denkt Uwe Kammann über die Zukunft des Hörspiels nach und Walter van Rossum über Journalismus heute.
Spur 4.
Hinweise auf kommende Hörspiel- und Feature-Ereignisse gibt es außerdem.
Spur 1. Doku-Blog.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem täglichen Stimmungsbild. Heute zu dem Thema, sollte der Euro-Rettungsschirm zugunsten von Ländern wie Portugal und Griechenland vergrößert werden oder brauchen wir unser sauer verdientes Geld selber? Dennis Vinčus befindet sich gerade auf dem Platz der Republik und hört sich mal bei den zu Recht besorgten Bürgerinnen und Bürgern um. Dennis?
Ja, Harald, ich stehe hier vor dem Reichstag, wo aufgebrachte Menschen Stellung nehmen wollen zu den bevorstehenden Pleiten von Griechenland und Portugal.
Das Stimmungsbild mit einer kleinen Umfrage ist das Fastfood des Radios. Und die wahre und zur Not auch eingebildete Krise ist die beliebteste Zutat. Griechenland ist derzeit ein Goldesel der Berichterstattung. Was aber, wenn die Redaktion die wahre Krise liefern muss, obwohl keine Krisenstimmung herrscht? Richtig, dann berichterstattet der Reporter sich die Krise schon zurecht.
Hallo, dürfte ich Ihre Meinung zu unserer europäischen Gemeinschaftswährung erfahren?
Ja.
Ihnen geht es bestimmt auch gegen den Strich, wenn Griechen und Portugiesen die Euros, die wir hier im Regen mühsam erarbeiten, in ihren sonnigen Urlaubsländern mit vollen Händen ausgeben.
Also der Euro sollte wohl auch für die Griechen gelten. Und Europa ohne Euro können sich ja die meisten Leute ja nicht mehr vorstellen. Ich denke mir, man sollte den Euro schon belassen und den Griechen helfen. So wie man den Portugiesen und den Iren auch geholfen hat.
Sehen Sie die Zukunft Europas trotzdem optimistisch? Oder macht es Ihnen auch Sorgen, dass, worauf ja viele deutsche Wirtschaftspolitiker hinweisen, Länder wie Griechenland mit ein bisschen Feta- und Olivenölexporten langfristig einfach nicht wettbewerbsfähig sind?
Also wir Deutsche sehen das ja nur optimistisch, weil wir leben davon. Wir exportieren das meiste in die Europäische Union. Und ohne den Euro und ohne die Union würde uns wahrscheinlich im Augenblick auch nicht so gut gehen. Aber wir sollten natürlich auch den anderen von unserem Wohlstand ein bisschen weit abgeben.
Vielen Dank für diese unreflektierten Bemerkungen. Hallo, haben Sie es auch satt, für die unerträgliche Lage in Griechenland, Unpünktlichkeit, Korruption, Gyros, hier den Buckel krumm zu machen? Oder schmeißen Sie Ihr Geld generell gerne zum Fenster raus?
Nee, ich meine, wie damals die Wiedervereinigung war, ich meine, jedes Land hat mal seine Höhen und Tiefen, Konjunktur und Flauten und ich verstehe das. Und nur gemeinsam, schätze ich mal, sind wir wettbewerbsfähig.
Ja, also gibt uns eine Menge Freiheit. Wer die letzten 50 Jahre erlebt hat, der muss ja überglücklich sein, wenn er denn heute so weiterhin in Freiheit leben darf.
Und denken Sie?
Nee, also dazu möchte ich eigentlich gar nichts sagen. Ich hasse Umfragen, weil dann nehmen Leute wie Sie die einzelnen Aussagen, stückeln die irgendwie zusammen und nennen das dann eine Nachricht. Nee, also damit, finde ich, wird die Geduld der Zuschauer erheblich.
Vielen Dank. Also zusammenfassend lässt sich sagen, beim Thema Portugal und Griechenland ist die Geduld der Bevölkerung offenbar am Ende. Es kommen sogar erste Hassgefühle auf und die Leute wünschen sich wieder mehr Freiheit. Und damit zurück ins Funkhaus.
Vielen Dank nach Berlin.
Ein Doku-Blog-Feature von Jens Jarisch. Er hat in früheren Jahren bereits zweimal den Preis für das beste europäische Feature des Jahres gewonnen, beim Prix Europa in Berlin, dessen diesjährige Ausgabe am Samstag vor einer Woche zu Ende ging. Radiomacher aus allen Ecken des Kontinents treffen sich, um über ihre Arbeit zu diskutieren und gemeinsam das beste Stück zu finden. Vergeben wird der Preis in diversen Fernseh-, Hörfunk- und Internetkategorien.
Spur 2. Rückblick.
Prix Europa? Oi, purer Bugs.
Liam O'Brien from RTE, the Irish Broadcasting Company.
Ich habe mit Liam O'Brien vom irischen Rundfunk RTE gesprochen, der einer der Leiter der Radio-Feature-Jury war. Ich habe ihn nach seinem Gesamteindruck gefragt und ob es so etwas wie ein europäisches Feature gibt oder die Unterschiede überwiegen.
I think overall, I mean in a very general context, good stories are good stories. And they're good stories across the board in a European context, in a worldwide context.
Grundsätzlich gilt, gute Geschichten sind überall gute Geschichten, weltweit, europaweit. Was wir hier gehört haben, ist, wie diese Geschichten in den jeweiligen Ländern für die jeweiligen Hörer erzählt werden. In jeder Sendung ist natürlich die nationale Identität zu spüren. Sie können hören, wie es die Deutschen, Franzosen, Schweizer, Russen, Iren, Briten oder wer auch immer machen.
Can you describe it a little bit?
Oh, I suppose if I had to be drawn down on the various different parameters that I hear, and of course I'm coming with Irish ears, so that's not exactly neutral. But the English programs, we'll say from BBC or from the UK, are primarily information-driven programs.
Wenn ich das beschreiben müsste, kann ich das nur mit irischen Ohren. Aus meiner Sicht sind zum Beispiel die englischen Sendungen von der BBC etwa vorwiegend informationsgesteuert. Die deutschen Sendungen liegen etwa auf der gleichen Linie. Sounds werden eingesetzt, um die Informationsvermittlung zu unterstützen. In Frankreich dagegen scheint der Sound zuerst zu kommen, zumindest was wir hier gehört haben. Und die Geschichte ist eher sekundär.
And then when you move to Norway and Sweden and the Scandinavian countries, they start, I think, to pull the threads of sound and story together, but it's very, very clean, you know?
Und wenn wir dann nach Norwegen, Schweden, nach Skandinavien blicken, die packen beides zusammen, Geschichte und Sound, aber sehr clean.
I'm constantly reminded that if somebody listens to our radio documentaries, they're giving up 40 minutes of their life, you know? And it must be rewarding for them. You must ensure that if they give you 40 minutes of their life, that they get something in back.
Wer unser Radiofeature hört, schenkt uns 40 Minuten Lebenszeit. Und wir müssen dafür sorgen, dass er dafür etwas zurückbekommt. Und das Wichtigste ist, dass der Hörer es verstehen, der Geschichte folgen kann. Erst dann kommen die ästhetischen Parameter wie szenische Umsetzung, Dramaturgie, Erzähler, Musik.
So we are looking forward to tomorrow. Then we know who's the winner. Thank you, Liam O'Brien from RTE Ireland.
Am Freitag vor der Preisverleihung sprach ich mit Liam O'Brien vom irischen Rundfunk. Ein von ihm produziertes Feature war übrigens unter den Top 5. Gewonnen hat aber das Stück vom österreichischen Rundfunk. Die Herrinnen. Szenen einer Zweckgemeinschaft von Eva Reuter.
Szene 2. Der Ort.
Das Speisezimmer.
Die Personen.
Christa Hauer-Frohmann und Maria Moser. Sie sitzen bei Tisch, trinken Kaffee, Wasser. Frau Moser ist unzufrieden.
Zeit?
Es ist 11 Uhr am Vormittag. Eine Besucherin hat sich soeben verabschiedet. Frau Moser hätte sich gerne allein mit ihr unterhalten. Aber die Schlossherrin ist an diesem Tag früher als sonst schon um 9 Uhr zum Frühstück erschienen und hat den beiden Damen Gesellschaft geleistet.
Ja, warum sind Sie so behandelt? Ja,
weil gar nichts geschieht den ganzen Vormittag, guckt man da und geschieht nichts. Die Hände allein sein sollen.
Besser nicht. Ich weiß nicht, jeder hat irgendwelche
Ideen
und das ist Blödsinn.
Ja, sie hat auch nicht schon am 9. da zucken. Das ist nicht notwendig. Ich hab gesagt, wir brauchen es nicht.
30 Jahre haben die Schlossherrin und ihre Haushälterin in ihrem 600 Quadratmeter großen Schloss zusammengelebt. In ihrer überraschend streitbaren, lebendigen und intensiven Beziehung spiegelt sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa. Die Autorin hat zusammen mit ihrem Tontechniker die Damen über mehrere Jahre hinweg besucht und Szenen einer ungewöhnlichen Beziehung aufgenommen, die gekennzeichnet ist von gegenseitigen Kräftemessen.
Regner tut es. Die Wale sagt, Regner tut es.
Bitte?
Die Wale sagt, Regner tut es. Da singt's wieder, der Wolf.
Und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht.
Deine Hunde, sonst gibt's um 12 Uhr. Zum Mittag hier. Halt, bis zum 9. Tag, Kuh! Sonst huckst du um 12 Uhr da! Röpfe, du! Zwiders!
Hörspielpreis. Los, sei peripher, preise Spielohr, heil Pisseroper.
Den Prix Europa in der Hörspielkategorie gewann Paul Plamper mit TAZ, Ruhe 2.
Hey,
Schätzchen. Oder hast du Schmerzen? Ich pack unten in zweiter Reihe. Ich bin gleich nochmal da.
Ich bin gleich da.
Das ausgezeichnete Hörspiel stellt eine sehr wichtige Frage. Wie konstituiert Kommunikation den Menschen? Die Sendung greift zu einem Trick. Sie rückt Stille in ihr Zentrum. Eine Frau hört eines Tages auf zu sprechen. Keiner weiß warum, es gibt keinen erkennbaren Grund. Ziemlich schnell fühlen sich ihre Mitmenschen bedroht, werden aggressiv. Sie können zwar endlos reden, aber nicht mit Stille umgehen. Paul Plumper zeigt auf sehr intelligente Weise, dass wir als menschliche Wesen nur existieren können, wenn wir miteinander reden.
Folgen Sie mal nochmal bitte meinem Finger, ohne den Kopf zu bewegen. Und nochmal nach oben und nach unten und zur Seite. Gut. Das ist soweit alles in Ordnung. Ich kann nichts Auffälliges finden.
Okay, das ist doch schon mal gut, oder?
Also ich schreibe sie jetzt zunächst mal krank, ja, und dann mache ich Ihnen noch eine Einweisung fertig fürs Krankenhaus und dann nehmen Sie sie und gehen mit ihr dahin, damit man das nochmal und auch mit anderen Möglichkeiten, als die ich hier habe, untersuchen kann.
Therese. Was ist passiert? Nach dem Konzert. Einfach mir nichts, dir nichts. Uli ruft mich an, du bist im Krankenhaus. Warum erfahre ich das denn erst? Jetzt. Fahren wir einfach nach Hause und dann ist es morgen wieder vorbei. Schläfst du aus und dann wird alles wieder gut. Ne?
Spur 1. Doku-Block.
Nachricht 4. Montag, 15:33 Uhr.
Ich wollte nur sagen, im Gegensatz zu gestern ist ja heute wieder alles wunderschön.
Nachricht 5. Mittwoch, 20:45 Uhr.
Hallo Andreachen, ich wollte euch nur einen schönen Tag wünschen. Habt ihr auch so viel Sonnenschein? Also ich würde mich dann freuen, mal was zu hören. Einen schönen Tag und tschüss.
Nachricht 6. Freitag, 15:31 Uhr.
Hallo Andreachen.
Nachricht 7. Sonntag, 15:00 Uhr. 36.
Wiederhören und guten
Abend. Eine Nachricht ist gelöscht.
Nachrichten von der Oma aus Hamburg auf dem AB von Andrea Rothenburg.
Spur 3. Nachgedacht.
Das Radio konnte unglaublich visuell sein. Vor allem mit dem magischen Auge einer runden Anzeige im Empfangsgerät, deren hell- und dunkelgrüne Segmente sich in den Proportionen veränderten, je nachdem, wie genau der Sender eingestellt war.
Uwe Kammann, derzeit Direktor des Grimme-Instituts, das unter anderem den bedeutendsten deutschen Fernsehpreis vergibt. Zuvor war er lange Leiter des Fachdienstes Epidemedien und Mitglied der Jury des Hörspielpreises der Kriegsblinden. Ab kommenden Mittwoch wird er wieder als Mitglied der Jury des Deutschen Hörspielpreises der ARD, der während der ARD-Hörspieltage im ZKM in Karlsruhe verliehen wird, die neuesten Stücke diskutieren. Uwe Kammann hat für Mehrspur Radio reflektiert über die Zukunft des Radios und des Hörspiels nachgedacht.
Es wird weiter Hörstücke geben, um es ganz neutral zu sagen, die wunderbar gearbeitet sind, denen sich äußerste Sorgfalt, Fantasie, Erzähllust, Darstellungskraft abhören lassen. Es wird weiter Beiträge ganz unterschiedlicher Art geben, die den Hörer beschenken, die ihm bereicherte Zeit vermitteln, statt einfach Lebenszeit in sich aufzusaugen. Allein ihre Stellung wird sich verändern, weil das Radio nicht mehr an das gebunden ist, was lange Zeit seinen Charakter prägte, die Sendung, die Sendungsfolge, sprich das, was wir schlicht Programm nennen. Das Lineare, das Komponierte, das speziell Angeordnete und Platzierte, Es wird seinen einladenden Charakter verlieren, aber, andere Seite der Medaille, auch seine Zwangsläufigkeit, seine relative Enge, die immer auch bedeutet, gebunden zu sein in der Zeit. Früher auch im Raum, weil die Geräte eher stationär waren, selbst dort, wo sie bewegt wurden und werden, im Auto. All das ändert sich in einer ungeheuren Beschleunigungsspirale, vorwärtsgetrieben durch die Technik, speziell die Digitaltechnik, die in der Signalübermittlung vor allem eines bewirkt, eine Vervielfachung und Beschleunigung, in dem Bilder und Töne zu Datenpäckchen aus Einsen und Nullen verdichtet werden. Und das bedeutet in der heutigen Wirklichkeit, alle Inhalte kreisen in einem weltumspannenden Netz, das damit zu einem Universalmedium wird, zu einer Megaplattform, die fast in Echtzeit jeden teilhaben lässt, so er denn will, an dem, was produziert wurde oder gerade produziert wird, potenziell von jedem für jeden. Sodass wir in der Kommunikationswelt des jederzeit und des überall leben, im Prinzip grenzenlos, auch wenn es natürlich Grenzen der Zugänglichkeit gibt, beispielsweise solche des Geldes und solche der Zeit, nicht zuletzt auch der Aufmerksamkeit. Ein herkömmlich gebautes Hörstück ist in dieser technisch vollkommen umgekrempelten Welt weniger eine Sendung im ursprünglichen Wortsinne als erst einmal eine hochverdichtete Audiodatei, eine winzige Tonfolge. Sie zirkuliert, verlangt den gezielten Zugriff. Nicht, dass sich der Inhalt verändern würde oder verändern müsste, nein. Aber die ganz andere Orientierung, hochindividuell auf der Basis hochkomplexer Ordnungssysteme, sie wird die Qualität der Wahrnehmung verändern. Ständige Verfügbarkeit, so wünschenswert dies beispielsweise auch ist, so in der archivierenden Funktion, die Vergleiche und Erinnerung fördert, ständige Verfügbarkeit also führt tendenziell auch immer zu einer Entwertung. Zigtausende von Ton-, Text- und Bilddateien kann man in kleinen, ja winzigen Geräten mit sich herumtragen und abspielen. Der stets fließende, gigantische Datenstrom erlaubt jederzeitigen Zugriff. Das bedeutet auch Freiheit. Ja, das erlaubt eine hybride Medienspur für das Lebenskino, die so grenzenlos aufgefächert ist wie die digitale Welt selbst. Was manche vielleicht vermissen werden, die Überraschung, die Entdeckung, den Zauber des Unerwarteten. Heute leben wir mit vorgegebener Trendschärfe bei milliardenfachem Angebot in einer hochatomisierten Medienwelt. Ach, manchmal träumt man sich doch zurück in die Zeit, als ein magisches Auge half, das Zauberreich der Radiowellen zu durchmessen.
Spur 4. Ausblick.
Hörspiel Zukunft. Pfeile zu Urkunst. Helfe uns zur Optik. Kinospur fehlte zu Phonzirkusteufel.
Bei den ARD-Hörspieltagen im ZKM in Karlsruhe werden Ende kommender Woche auch die Sieger des Wettbewerbs der freien Szene gekürt. Premiere im Netz heißt er. Die Top 10 kann man schon auf der Seite hören, die Wettbewerbsstücke um den Deutschen Hörspielpreis der ARD ebenso. Gehen Sie auf die Seite radio.ard.de. Und noch ein Tipp.
Feature. Fischt er. Er fischt. Er ist Fisch.
Warum sollen wir uns in Deutschland für einen Naturpark in Ecuador interessieren, Lorenz Rollhäuser?
Der Yasuní-Nationalpark ist eins der artenreichsten Gebiete auf der ganzen Welt. Und der Vorschlag, Teile des Parks unangetastet zu lassen und nicht die Ölförderung freizugeben, beinhaltet, dass wir anfangen, was dringend nötig ist auf dieser Erde, über den Umgang mit dieser Erde gemeinsam nachzudenken und das nicht zur Angelegenheit von Nationalstaaten zu machen, sondern gemeinsam Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde es sehr interessant, dass gerade aus der ecuadorianischen Gesellschaft, insbesondere aus der dortigen Umweltbewegung, solche Gedanken kommen, mit denen wir uns dann mal auseinandersetzen können.
Und das haben wir auch ganz konkret.
Ja, es wurde dieses Projekt vorgeschlagen, das Öl im Boden zu lassen. Und es gab sehr positive Reaktionen in Deutschland, insbesondere seitens des Bundestages. Dann allerdings kam ein Regierungswechsel und damit auch ein Wechsel im Entwicklungsministerium. Und seither wurde die Unterstützung verweigert.
Öl für 10 Tage, die Yasuní-Initiative Ecuadors von Lorenz Rollhäuser. Am Mittwoch, dem 16. November um 22.05 Uhr in SWR 2 im Feature. Danke, Lorenz.
Naturschutz, Unratschutz, Unzuchtstar. Nur
Astzucht.
Entschuldigen Sie, Herr Niebel, ich habe eine Frage. Warum unterstützen Sie nicht den Yasuni-Vorschlag der ecuadorianischen Regierung?
Wir teilen die gleichen Ziele. Wir sind für Waldschutz, für den Schutz von indigenen Völkern und arbeiten in dem Bereich auch in Ecuador. Wir sind bereit und in der Lage, unsere jetzige Kooperation auch entsprechend auszuweiten. Die Ziele sind gut und richtig und werden voll unterstützt. Wir teilen nicht die Richtigkeit des Instruments. Das Instrument halten wir für ungeeignet, um diese Ziele zu erreichen.
Aber kann ich Ihnen noch weiterhelfen, Pressesprecherin?
Nö.
Gut, dann haben wir das gelöst.
Spur 1. Doku-Blog.
Ist es Terror, ist es Extremismus oder ist es einfach unpolitische, ganz gemeine kriminelle Energie? Was steckt hinter den Berliner Brandsätzen, von denen immer neue auftauchen? Herr Wiefelswitz, warum ist das, was da in Berlin vor sich geht, etwas anderes als Terror?
Michael Ambros hat dieses Interview in SWR 2 aktuell gehört und es hat ihn inspiriert.
Wenn ich die Wahrheit ausspreche...
Oder...
Wo sind wir denn?
Rudolf Geißler stellte die Fragen. Der Interviewte war ein in seinem Redefluss kaum zu toppender Dieter Wiefelspütz.
Bundesverkehrsminister Ramsauer.
Linksextremismus, Rechtsextremismus.
Der Sozialdemokrat Wiefelspütz.
Dass ich fachlich recht habe. Herr Ramsauer ist Verkehrsminister. Aber der hat von dieser Sache keine Ahnung.
Lärm.
Wenn ich die Wahrheit ausspreche, 1000 Menschen
gibt
oder etwas mehr,
wir haben auch gefühlt, vielleicht sogar ein gewisses Ansteigen und ein gewisses Ansteigen der Aggressivität. Ich würde auch einräumen, dass diese ganzen Anschläge in Berlin bei der Bahn ein Stück gefährlicher sind als die Attacke der Autos in Berlin oder in
Aber natürlich, wenn Sie mir die Gelegenheit geben, noch mal eine Frage zu stellen.
Wenn ich die Wahrheit ausspreche. Wenn ich die Wahrheit ausspreche, mache ich mich doch nicht schuldig. Wo sind wir denn?
Und
Sie nehmen mich in Haft für Leute, die Straftäter sind. Ich bitte sehr um Verständnis, das weise ich zurück und beende jetzt das Gespräch. Auf Wiederhören.
Tja, das war die Reaktion von Dieter Wiefelspütz, dem innenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ich wünsche ihm natürlich einen entspannenden Abend.
Spur 3. Nachgedacht.
Wahre Nachricht. Nährt Worschig. Rache war nicht. Ich war Achtern. Ihr wart Chance. CIA-Herren wacht.
Walter van Rossum, Journalist und Medienkritiker, hat sich Gedanken gemacht über die wahre Nachricht und die Macht derer, die sie verbreiten.
Mohamed Bouassizi wurde 26 Jahre alt. Er schlug sich als Gemüsehändler in dem Städtchen Sisi Bouzid in der tunesischen Provinz durch. Am 17. Dezember kam wieder mal die Polizei des Weges, um ihren Anteil an dem kargen Geschäft zu holen. Doch diesmal verlor Mohamed Bouassizi die Nerven. Er übergoss sich mit Benzin und zündete sich vor dem örtlichen Polizeirevier an. Das war nicht das erste Mal, dass dergleichen in Tunesien geschah, doch diesmal wurde die Tat mit einem Handy gefilmt und ins Netz gestellt. Es kam fast überall zu spontanen Protestkundgebungen und der arabische Nachrichtensender Al Jazeera nahm sich der Sache an. Und ab dem 20. Dezember kam in Gang, was man heute den arabischen Frühling zu nennen beliebt. Sage und schreibe, fast 3 Wochen später geruhte beispielsweise die Tagesschau den gewaltsamen und blutigen Aufstand der Tunesier gegen ihr Regime zur Kenntnis zu nehmen.
In Tunesien, wo die Proteste bereits Mitte Dezember begonnen hatten, eskalierten die Auseinandersetzungen.
Das war am 9. Januar dieses Jahres. Bereits 5 Tage später musste der Diktator Ben Ali das Land verlassen. Man kann sich vorstellen, was in den Wochen seit dem 20. Dezember in Tunesien passiert sein musste, damit der Despot abdankte. Es hat fast etwas Gespenstisches. Ab dem 9. Januar 2011 erscheint Tunesien auf der journalistischen Agenda von FAZ bis BILD, von TAZ bis ZDF. Woher schweigen die sogenannten Qualitätsmedien auf allen Kanälen? Wie darf man sich das vorstellen? Es sieht fast nach Gleichschaltung aus, und es ist Gleichschaltung, allerdings nicht eine von oben per Ordre de Mufti verfügte Gleichschaltung, sondern eine Selbstgleichschaltung, und das macht die Sache, zumindest theoretisch, sehr viel komplizierter. Es geht nämlich um mediale Wahrnehmungsrituale, die seit langem eingeübt sind, um Sprachregelungen. Tapfer haben unsere Journalisten seit Jahrzehnten die enormen politischen, sozialen und humanitären Verwerfungen in Nordafrika ignoriert, um dafür beim leisesten Hüsteln von Islamisten umso lauter von der Bedrohung des Abendlandes zu orakeln. Dass es diesen Islamismus vielleicht nur deshalb gibt, weil das Volk unter den vom Westen gesponserten Diktatoren ächzt, solche Überlegungen passen nicht in einen von der Logik des politischen Konformismus geprägten Journalismus. Plötzlich musste das Publikum entdecken, dass die Herren Ben Ali in Tunesien, Mubarak in Ägypten und Gaddafi in Libyen üble Diktatoren waren. Und unsere Qualitätsjournalisten deckten noch Schlimmeres auf.
Seit fast 30 Jahren wird Hosni Mubarak von den Mächtigen des Westens hofiert, auch von deutschen Politikern. Bundespräsident Richard von Weizsäcker nannte Mubarak einst einen unersetzbaren Faktor im Nahen Osten. Er rühmte dessen auf Maß, Vernunft und Frieden gerichtete Politik. Und Bundeskanzler Helmut Kohl bezeichnete Mubarak.
Kein Politiker von Rang, der nicht ähnlichen Wahnsinn vom Stab gelassen hätte, ob es nun um Mubarak oder um Gaddafi ging. Die Sache hat allerdings einen entscheidenden Haken. Kein Medium von Rang, das den Unfug nicht nachgebrabbelt hätte. Nur zur Erinnerung, noch 3 Tage vor dem Sturz Ben Alis bot die französische Regierung ihm die Entsendung von Polizisten nach Tunesien an, um die Sicherheitslage zu regeln. Wenn unsere Politiker mit diesen Fürsten der Finsternis freundlichste Beziehungen unterhielten, dann hat das bis Anfang 2011 kaum je ein Journalist für erwähnenswert gehalten. Was da im Dezember 2010 in Tunesien begann, das war einfach nicht vorgesehen in der gängigen journalistischen Weltwahrnehmung. Und mit Sicherheit spielt eine Rolle dabei, dass die meisten Journalisten sich den Luxus einer eigenständigen Wahrnehmung nicht leisten. Doch die wäre auch gar nicht erwünscht, im Gegensatz zu den Beteuerungen der medialen Sonntagsreden. So wie sich der parlamentarische Raum in ein wirres Handgemenge der Mitte verwandelt hat, in dem die etablierten Parteien weitgehend austauschbare Positionen vertreten, so hat sich der mediale Mainstream den Gummiprinzipien dieser geisterhaften Mitte verschrieben. So lässt sich der Schein des Objektiven errichten. Und dieser Journalismus muss sich nie die Frage stellen, wie man denn mit journalistischen Mitteln Zeugnis von der Welt ablegen kann.
Journalismus. Jura minus los.
Das war die Novemberausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Wie immer in Kooperation mit der Tageszeitung TAZ. Alle Beiträge in voller Länge finden Sie wie immer auf dem Doku-Blog. Beteiligt waren diesmal Michael Ambros, Anja Brockert, Liam O'Brien, Jens Jarisch, Andrea Gress, Uwe Kammann, Karl-Rudolf Menke, Lorenz Rollhäuser, Walter van Rossum, Andrea Rothenburg und Wolfram Wessels. Im Dezember ist das Thema typisch deutsch? Angesichts der Euro-Krise, angesichts der Diskussion um den Islam als Teil deutscher Kultur, angesichts von Globalisierung in allen Bereichen von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, kommt die Frage nach nationaler Identität wieder auf die Tagesordnung. Bis zum Nikolaustag am 6. Dezember können Sie O-Töne und Feature auf die Seite www.dokublog.de stellen und dabei auch Beiträge anderer Autoren verwenden. Einige stehen bereits dort zum Anhören, Downloaden und Weiterverarbeiten. Es wird zusätzlich zu Radio Reflektiert eine weitere Mehrspursendung von 55 Minuten zum Thema geben. Im SWR2 Feature Ende Dezember. Mitmachen lohnt sich also doppelt. Denn was gesendet wird, wird honoriert.
Nachricht 8. Hallo, hallo Andreaschen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es geht euch allen gut. Es ist ja schön, die Sonne scheint, aber es ist trotzdem immer noch sehr, sehr kalt. Und tschüss. Alles Liebe, tschüss. Oma.
Ende der Nachrichten.